ARD Sounds.
Sie hören Bayern 2 jetzt mit dem Kulturupdate. Unsere Themen heute: Mafiöse Machenschaften. Wurde der kremlkritische Karikaturist Semjon Skrepetzki auf Geheiß Moskaus liquidiert? Majestätsbeleidigung. Eine kleine Geschichte der Politikerbeleidigungen angesichts der Diskussion um Paragraf 188 des Strafgesetzbuches. Sowie Manifesta. Die europäische Wanderbiennale macht im Ruhrgebiet Station. Am Mikrofon Christoph Leibold. Ein russischer Künstler verspottet Wladimir Putin, wenige Tage später ist er tot. Ermordet mit 5 Schüssen, und zwar in Polen, auf dem Gebiet der EU und der NATO. Geschehen ist dieser Mord am Montag, und seitdem sind viele Menschen zu Recht voller Wut, voller Angst und voller Fragen. Und einige von diesen Fragen werde ich jetzt mit Paulina Milling besprechen, unserer ARD-Korrespondentin in Polen. Hallo, Frau Milling.
Hallo.
Für die, die es jetzt noch gar nicht so richtig oder nur grob mitbekommen haben, was ist da genau am Montag passiert?
Es geschah am Montagmorgen, und die Schilderungen dieser Tat, die hören sich an, lesen sich wie die Beschreibung einer Hinrichtung. Also Semjon Skrepetzki, der russische Künstler, Karikaturenzeichner, war wohl unterwegs ganz unweit von seinem Haus, wo er gewohnt hat, in Biała Podlaska. Das ist eine Kleinstadt im Osten Polens, etwa 50.000 Einwohner hat sie. Und er war unterwegs, angeblich einfach mit dem Hund spazieren in der Nähe des Hauses und weit auch der Bäckerei, wo er sich hin und wieder Brot geholt hat. Und er war eben auf offener Straße erschossen worden von einem Unbekannten. Angeblich gab es auch noch mehrere Mittäter oder Tatverdächtige, die damit zu tun haben könnten. Aber eine Person hat wohl auf ihn geschossen, aus nächster Nähe, 5 Schüsse. Und da das quasi in einem Wohngebiet geschah, gab es auch Zeugen. Die Polizei, die Ermittlungsbehörden haben auch gesagt in der offiziellen Pressekonferenz, dass sie auch Hinweise aus der Bevölkerung bekommen haben, die auch geholfen haben, jetzt einen Tatverdächtigen festzunehmen. Die Behörden hier gehen davon aus, dass sie den Haupttatverdächtigen festgenommen haben, gestern früh in der Nähe von Warschau. Sie haben nicht mitgeteilt, anhand welcher Beweise sie davon ausgehen, dass es angeblich der Schütze gewesen sein soll. Allerdings war das schon ziemlich klar betont worden, dass es eben um einen Mann handelt, den man in die unmittelbare Verbindung mit der Tat bringt. Er soll ein 36-jähriger Mann sein. Laut dem Pass, den er nutzte, und die Formulierung fand ich auch interessant, dass die Behörden das betonen, sie gehen offenbar nicht davon aus, dass diese Dokumente auch wirklich die Identität der Person sind. Ein georgischer Pass von einem 36-jährigen Mann, über den ist den Behörden auch bekannt, dass er offenbar auch Verbindungen in die organisierte Kriminalität haben soll.
Bevor wir gleich die Fährte weiter aufnehmen und über den Fall reden, vielleicht über den Künstler. Eine Kollegin hier, deren erste Reaktion war bei uns in der Redaktion, dass die Arbeiten von Semjon Skrepetzki sie doch sehr an Jacques Tilly erinnern. Also wir erinnern uns, der Düsseldorfer Karnevalswagen, dessen Erbauer dann von einem russischen Gericht in Abwesenheit zu langer Haft verurteilt wurde. Was war Semjon Skrepetzki für ein Künstler? Was hat er geschaffen?
Also er hat Bilder, Karikaturen gezeichnet, gemalt, die auch ziemlich stark in ihrer Aussagekraft waren, kann ich ganz subjektiv sagen. Also eine ganz scharfe Kritik, man muss sagen, an ziemlich allen. Also wenn man es so betrachtet, er hat sich so mit ziemlich allen angelegt, mit der russischen Opposition, mit der Ukraine, mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko. All die waren auf seinen Bildern vertreten. Aber, und das ist für diesen Fall, für diese Tat besonders relevant, er übte scharfe Kritik mit seinen Bildern an Wladimir Putin und auch an dem tschetschenischen Anführer Ramzan Kadyrov. Eines seiner Bilder zeigt Ramzan Kadyrov mit seinem Lieblingssohn als Ferkel dargestellt, also mit Schweinerüsseln, was sicherlich in Tschetschenien Kadyrov verärgert haben muss. Und Wladimir Putin wird auf verschiedene Art und Weise dargestellt, zum Beispiel auf einem Haufen Schädel sitzend oder das Bild, was Skrepetzki vor kurzem in Berlin vor der deutschen Botschaft gezeigt hat, Josef Stalin Stalin, der Wladimir Putin im Arm hält. Also ein Motiv einer Ikone, nur eben mit diesen Protagonisten. Und dieses Bild hat er vor der russischen Botschaft in Berlin 3 Tage vor dem Mord an ihm hochgehalten. Er ist auch zu verschiedenen Aktionen in Europa hingefahren, hat sich auch ziemlich auffällig gekleidet. Also an Vorsicht hat er leider relativ wenig walten lassen. Und was in Polen die Behörden nochmal betont haben, die haben ihm wohl Schutz angeboten und er habe diesen Vorschlag abgelehnt.
Polens Regierung jedenfalls hält es für denkbar, dass Semion Skrzypecki aus politischen Gründen ermordet wurde, im Auftrag des russischen Regimes, also von Staatsterrorismus war die Rede. Und das ist ja eine naheliegende Hypothese nach dem, was Sie geschildert haben. Gibt es aber auch Dinge so ermittlungstechnisch, die das jetzt erhärten, in diese Richtung zeigen?
Bisher hat sich die polnische Seite damit zurückgehalten. Als erster hat Donald Tusk, der Premierminister, diesen Begriff überhaupt ins Gespräch gebracht, möglicherweise ein politischer Mord. Und auch der hat gesagt, man muss allerdings Beweise und konkrete Anhaltspunkte abwarten. Und das haben auch die Ermittlungsbehörden, die Sicherheitsdienste deutlich betont, dass man sozusagen die Hypothese anhand seiner Tätigkeit schon aufstellen kann, aber dass man jetzt sich darum bemüht, Beweise zu finden. Experten haben inzwischen auch gegenüber polnischen Medien betont, dass diese Beweise zu finden, Beweise für Staatsterrorismus, einen Auftragsmord im politischen Sinne, sehr schwer sein wird, diese Beweise so zu bekommen.
Aber Donald Tusk sagte gestern in Brüssel, wenn sich das bewahrheiten würde, dass es so ist, dann wäre es der erste politisch motivierte Mord in Polen im Auftrag eines ausländischen Staates. Eine neue Qualität der Gewalt also. Was macht diese Situation mit den Polinnen und Polen?
Also man ist hier natürlich aufgeschreckt. Das ist ein Thema, das die Medien dominiert. Man verfolgt es sehr intensiv und auch mit allen Einzelheiten. Das ist aber in der Tat wäre das, wenn sich dieser Verdacht bestätigt wäre, das der erste Fall in der polnischen Geschichte. Es ist aber nicht nur für Polen jetzt einen besonderen Schrecken hier den Menschen eingejagt, sondern grundsätzlich ganz, ganz vielen Exil-Russinnen und Russen, die aus Russland geflohen sind und die sich ja im Ausland befindet, trauen, Kritik zu üben und überhaupt ihre Meinung offen zu sagen, Aktionen zu veranstalten, zu protestieren. An all diese Menschen ist es ein ganz schreckliches, ein ganz beängstigendes Zeichen. Und natürlich befinden sich viele von ihnen unter anderem in Polen, aber auch quer durch Europa verteilt. In Litauen, in Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich. Und an all die ist das natürlich jetzt ein ziemlich beängstigendes Zeichen.
Also das Signal ist, wenn sich's erhärten würde, der Verdacht, ihr seid nirgends sicher. Zum möglicherweise politisch motivierten Mord am russischen Satiriker Semion Skrzypecki war das ARD-Korrespondentin Paulina Milling aus Warschau. Danke für die Einschätzungen.
Gerne.
Das Wort Majestätsbeleidigung sagt es schon. Schmähungen wiegen offenbar besonders schwer, wenn sie sich gegen mächtige und hochrangige Menschen wenden. Aber ist das angebracht? Oder müsste es, in einer Demokratie jedenfalls, nicht genau andersherum sein? Muss, wer besonders viel zu sagen hat, nicht auch besonders viel aushalten können? Vergangene Woche haben die Justizminister der Bundesländer über Paragraf 188 des Strafgesetzbuches beraten, der den Tatbestand der Politikerbeleidigung regelt. Die Minister haben sich mehrheitlich für eine Entschärfung ausgesprochen. Kurz gesagt bedeutet das, es wird weniger schnell teuer, wenn Spitzenpolitiker mit spitzer Zunge angegangen werden. Ziel des Vorstoßes ist es, den Eindruck zu vermeiden, der Staat sanktioniere öffentliche Kritik an Regierenden besonders streng. Jetzt ist das Bundesjustizministerium im Zug und muss einen Gesetzentwurf vorlegen. Aber klar, auch bei gelockerter Regelung wird immer am Einzelfall zu diskutieren sein, was tolerabel ist oder bestraft werden muss und so letzteres der Fall ist, wie hart. Peter Jungblut über Politikerbeschimpfungen und die Folgen früher und heute.
Gibt es da jemanden, der sich dazu bekennen will, freiwillig? Hetzer, okay. Hat an der Grenze.
Gar nicht so einfach, Schimpfwörter wie Schwachkopf, Pimmel, Lackaffe und Lügenfritz juristisch in die richtige Reihenfolge zu bringen, also nach Strafwürdigkeit zu bewerten, ganz zu schweigen von Pinocchio, Goldhamster und Weihnachtsgans. Und was ist eigentlich mit Ausdrücken wie Hodentöter, Übelkrähe und Düffeldoffel, wie sie dem früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert Wehner nachgesagt werden?
Das ist nationalistisch. Chauvinistischer Versuch. Aufsetzen!
Seit der 2021 verschärfte Strafgesetzbuch § 188, wo es um Politikerbeleidigung geht, für sehr geteilte Meinungen sorgt und eine Abschaffung diskutiert wird, ereifern sich viele über vermeintlich harmlose Schmähungen, die dann doch geahndet werden, sei es mit 100 Euro für Lackaffe, 30 Tagessätzen für Lügenfritz oder Freispruch für Pinocchio. Die Justizministerkonferenz der Länder hatte am 12. Juni auf Antrag von Sachsen und Baden-Württemberg eine Reform des § 188 beschlossen, wonach Spitzenpolitikern kein Sonderrecht mehr eingeräumt werden soll, wenn es um Schmähungen geht. Nur noch kommunale Mandatsträger sollen sich demnach auf besonderen Schutz vor Hass und Hetze berufen können. Bundespolitiker dagegen müssten harte Auseinandersetzungen aushalten und sollen sich im Fall des alles auf den für alle Bürger relevanten Beleidigungsparagraphen 185 berufen.
Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber hier nicht mit uns.
Auch mit Ihnen werden Sie die Unwahrheit sagen.
Sie sagen die Unwahrheit.
In Deutschland hatte die Majestätsbeleidigung, wie der Straftatbestand bis 2017 genannt wurde, mal mehr, mal weniger Konjunktur. Unter Kaiser Wilhelm II. Soll es deswegen sage und schreibe 12.000 Anklagen gegeben haben, wie das Fachblatt Legal Tribune ermittelte. Rund 9.000 Verfahren endeten mit einer Verurteilung. Darunter waren so prominente Täter wie der Dichter Frank Wedekind und die Sozialdemokraten August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Rosa Luxemburg und Kurt Eisner. Das, was damals als strafwürdig galt, dürfte rückblickend als hellsichtig gelten. So musste sich August Bebel für die Sätze rechtfertigen. Sind die Könige in der Verlegenheit, so fehlt es nicht an schönen Versprechungen. Hat aber das Volk die Opfer gebracht und die Könige gerettet, dann sind die gemachten Versprechen vergessen und werden nicht eingelöst. Bei der Verteidigung war oft Witz gefragt. Historiker Ludwig Quidde wurde vorgeworfen, dass er 1894 ein Buch über den römischen Kaiser Caligula und dessen Cäsarenwahn geschrieben hatte. Das wurde damals allgemein als Gleichnis auf Wilhelm II. Interpretiert und sollte bestraft werden. Quidde kam dennoch mit Freispruch davon, weil er die Parallele energisch bestritt und sich pikanterweise die Staatsanwaltschaft damit abmühte, den deutschen Kaiser mit Caligula zu vergleichen.
Kommen wir runter und überlegen, mit welchen Gesten wir uns gegenseitig Signale aussenden. So, das war jetzt diplomatisch.
Bemerkenswert, dass so eine schmerzliche und wüste Beschimpfung wie Vaterlandsverräter gegen Bundeskanzler Willy Brandt nie gerichtlich geahndet wurde. In den späten 60er Jahren galten diesbezüglich offenbar andere Maßstäbe. Franz Josef Strauß musste es sich nach einem aufsehenerregenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1987 gefallen lassen, in Tiergestalt karikiert zu werden. Dagegen reagierte der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer höchst empfindlich auf vergleichsweise milde Beleidigungen wie Lakai und Oberpharisäer und war im Klima der frühen Nachkriegszeit offenbar auch sehr erfolgreich bei den von ihm angestrengten Strafverfahren. Im alten Rom sollen Beleidigungen wie abgeschabter Hering oder weiche Olive übrigens sogar als Kunstform durchgegangen und entsprechend hoch angesehen gewesen sein, wie Althistoriker Dennis Pausch in seinem Buch »Virtuose Niedertracht« 2021 darlegte. Mal sehen, wer in dieser Disziplin als nächstes glänzt.
Alle zwei Jahre findet die Manifesta, die europäische Wanderbiennale, statt. Ab übermorgen ist sie für 15 Wochen im Ruhrgebiet zu Gast, in Essen, Gelsenkirchen, Duisburg und Bochum, und bespielt dort 12 leerstehende Nachkriegskirchen. Unter dem Motto »This is not a church« ziehen Kunst und Kultur in die Gebäude ein und öffnen die für Dialog, gesellschaftlichen Zusammenhalt und künstlerische Innovation. Claudia Dichter berichtet.
Es knarrt und knarzt im Inneren der Markuskirche in Essen-Frohnhausen. Ein Bau aus den 1960er Jahren, mitten in einem Wohngebiet. Die Künstlerin Lili Lake hat das Gebäude selbst zur Protagonistin ihrer Soundinstallation gemacht. Ist dem mit Holz ausgekleideten Zeltdach mit Kontaktmikrofonen zu Leibe gerückt, hat Klänge von Synthesizern und Instrumenten in die Komposition gemischt, die jetzt den Kirchenraum erfüllt. Die Markuskirche ist eine der 12 sogenannten Pantoffelkirchen, die Schauplatz der Manifesta sind.
Pantoffelkirchen sind hier im Ruhrgebiet sehr präsent, weil eben in der Nachkriegszeit unheimlich viele Kirchen auch für die sogenannten Gastarbeiterinnen unter anderem gebaut wurden. Und die Idee war eigentlich, dass man in seinen Hausschlappen und im Pyjama aus der Tür stolpern kann und in die nächste Kirche fällt.
Sagt Leonie Herwig, eine der Kuratorinnen der Manifesta 16.
Gleichzeitig ist diese Institution aber auch im Wandel. Viele der Gemeinden sterben aus und die Gebäude sind aber nicht nur architektonisch interessant, sondern auch einfach wertvolle Räume einer zivilen Art des Zusammenkommens.
Als solche sollen sie jetzt aktiviert werden. Noch ist die Markuskirche in sakraler Nutzung, aber die Zukunft ist ungewiss. Dabei liegen direkt neben dem Bau eine Schule, ein Kindergarten und eine Senioreneinrichtung. Das Pell Collective aus Portugal hat deshalb auf dem Kirchvorplatz temporäre Sitzmöbel installiert, die zur Begegnungsstätte für Jung und Alt werden sollen. Schon jetzt ist das Interesse groß. St. Gertrud im Stadtzentrum ist bereits entweiht, aber im Inneren der Kirche steht ein moderner Beichtstuhl. Ein gläserner, schallisolierter Raum mit einem KI-Priester, dem man sich anvertrauen kann.
Du kannst mir sagen, was du auf dem Herzen hast. Ob du es Sünden nennen möchtest oder nicht, liegt bei dir. Es geht darum, was dich belastet. Ich bin bereit zuzuhören.
Der Beichtstuhl ist von der Künstlerin Aisha Erkmann. Vorne im Altarraum hat Nassantur eine Installation aus senkrecht aufgestellten alten Kirchenbänken aufgebaut. Während der nächsten Wochen ritzt er Botschaften von Menschen aus dem Ruhrgebiet hinein. Wünsche, Hoffnungen, Ängste. Ein Archiv der Gefühle, in dem alle zu Wort kommen können. Partizipation ist dem Manifesta-Team wichtig. Es geht nicht darum, mit Kunst und Kultur für ein paar Wochen irgendwo aufzuschlagen. Sie wollen nachhaltig verändern, neue Perspektiven für Menschen und Orte aufzeigen. Zum Beispiel in der St. Bonifatius-Kirche in Gelsenkirchen. Ein profanierter Backsteinbau, der als Lagerraum einer Bäckerei dient. Kurator Gürso Dotasch bringt Perspektiven der sogenannten Gastarbeitergeneration in den Kirchenraum.
Zum einen ist es mir so wichtig zu sagen, dass die Arbeitsmigranten, die gekommen sind, teilweise selbst künstlerisch tätig waren, sei es, dass sie dann später Künstlerinnen geworden sind oder dass sie mit einer sehr besonderen Begabung kommen. Die Feinmotorik, die sie irgendwie so mitbringen, die ist dann später in den Fabriken wichtig.
Ihsan Ece zum Beispiel kam in den 1970er Jahren nach Deutschland. Kollegen ermunterten ihn, sich an einer Kunstakademie zu bewerben. Er wurde angenommen und studierte unter anderem bei Gerd Richter. 6 großformatige Bilder zeigen realistisch gemalte Passfotos von Freunden. Darauf ein Stempel mit dem Bundesadler, darüber steht Gastarbeiter. Ein bitterer Kommentar zur Lebenswirklichkeit der Arbeitsmigranten damals. Draußen vor der Kirche gibt es einen Teegarten. Das Büro Baubotanik hat Hochbeete und Rankgitter mit allerlei Kräutern und Heilpflanzen installiert. Man ist eingeladen, Pfefferminze, Calendula oder Melisseblätter in einen kleinen Teebeutel zu stecken, eine Botschaft draufzuschreiben und gemeinsam Tee zu trinken. Renate Jansen aus Gelsenkirchen betreut den Garten. Sie hofft, dass möglichst viele kommen und von ihrer Teekultur und ihrem Alltag berichten.
Vor allen Dingen möchte ich, dass die deutsche Bevölkerung mit der migrantischen Bevölkerung ins Gespräch kommt. Weil Gelsenkirchen hat einen sehr hohen Anteil an AfD-Wählern. Und ich möchte gerne dort auch eine politische Auseinandersetzung führen und diskutieren und sagen, lernt euch erstmal kennen. Und dann lass uns doch mal gucken, was wir perspektivisch auch gemeinsam machen können. Also nicht nur bis Oktober, sondern dass dort auch Kontakte entstehen, wo man perspektivisch weiter was entwickeln kann.
Ob all diese Ideen und Anstöße über den Oktober hinauswirken, das wird sich zeigen. Es ist der Manifesta und dem Ruhrgebiet zu wünschen.
Die Manifesta 16 Uhr am Sonntag geht's los. Programm gibt's dann bis, wie gehört, in den Herbst hinein, bis zum 4. Oktober. Und das war's vom Kulturupdate für heute. Am Mikrofon war Christoph Leibold.